Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Auch wenn man den Eindruck bekommen kann, dass immer mehr Menschen sich nur noch um sich selbst drehen und ihren Egoismus ausleben, es gibt sie noch, die gesellschaftliche Solidarität, jedenfalls wenn man als Maßstab die Spendenbereitschaft nimmt. Die ist nämlich nach wie vor richtig gut in Deutschland. Der Spendenmarkt ist ein Thema dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf die Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände schauen. Hier wurde ein neuer Präsident gewählt und den Weihnachtsfahrplan der Deutschen Bahn werden wir auch vorstellen. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zunächst aber geht es um die Beschlüsse von Bund und Ländern, mit denen die Zahl der Corona-Neuinfektionen gesenkt werden soll. Nach den Vereinbarungen gestern am späten Abend wurde heute darüber im Bundestag debattiert. Und uns interessiert in einer Wirtschaftssendung natürlich die Frage, welche Folgen haben die Vereinbarungen denn nun für betroffene Unternehmen und für die Wirtschaft insgesamt? Und diesen Fragen ist Theo Gers nachgegangen.
Vieles bleibt beim Lockdown, wie es ist, manches wird aber auch nachgeschärft. Nachgeschärft wird im Handel. Ein Kunde pro 10 Quadratmeter Verkaufsfläche, das gilt für Geschäfte bis 800 Quadratmeter. Ab dem 801. Quadratmeter lautet die Regel, ein Kunde pro 20 Quadratmeter. Das soll große Menschenansammlungen beim Shoppen verhindern. Eine Regel, die nicht nur im Handel auf Unverständnis stößt.
Wo ist die wissenschaftliche Evidenz dafür, dass das Virus mit zunehmender Verkaufsfläche gefährlicher wird?
Fragt FDP-Chef Christian Lindner im Bundestag rhetorisch und macht sich damit zum Sprachrohr des Handels. Der verweist auf bewährte Hygienekonzepte, sagt aber vor allem schwere Zeiten für den Innenstadthandel voraus. Der Branchenverband HDE fordert deshalb, auch den Handel in die Novemberhilfen des Bundes mit einzubeziehen, die nun in den Dezember verlängert werden. Dabei läuft auch die Novemberhilfe nun erst an. Gestern wurde das Online-Portal freigeschaltet, über das die Hilfsanträge gestellt werden müssen.
Verzweiflung, Verunsicherung wachsen und jetzt ist es halt mega wichtig, dass die Novemberhilfen schnell fließen,
sagt dazu Ingrid Hartges vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA. Wenn das Geld noch länger auf sich warten lasse, seien Pleiten vorprogrammiert. Hotels, Gastronomen, Kneipenwirte und der ganze Freizeitsektor tragen die Hauptlast der Pandemiebekämpfung, räumt auch Angela Merkel ein. Sie verweist auf die Hilfen. 14 bis 15 Milliarden Euro hat der Bund für den November kalkuliert. Im Dezember dürften weitere 17 Milliarden dazukommen. Und da wären weitere Hilfen, etwa für den Innenstadthandel, noch gar nicht enthalten. Abgedeckt wären auch erst einmal nur die ersten 2 Monate einer möglicherweise noch längeren Durststrecke. Das aber könne der Bund nicht mehr allein stemmen, warnt die Kanzlerin. Und Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus springt ihr zur Seite. Da müsse etwas geschehen.
Ich finde das nicht in Ordnung, wie die Lastenteilung im Bereich Finanzen zwischen Bund und Länder ist. Die Länder kriegen über die Hälfte der Steuereinnahmen mit den Kommunen. Und ich erwarte von den Ländern, dass sie sich jetzt auch mal endlich finanziell in diese Sache einbringen und nicht immer nur Beschlüsse fassen und die Rechnung dann dem Bund präsentieren. Das ist schlichtweg nicht in Ordnung, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Doch die bisherige Erfahrung zeigt, nichts schweißt 16 Bundesländer mehr zusammen wie Forderungen nach Geld oder einer anderen Verteilung von Geld. So ist es auch diesmal. Gestern wurde das Thema, wer die Hilfen ab Januar zahlt, noch ausgeklammert. Aber das war eben nur eine Vertagung des Problems, für dessen Lösung Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte schon heute die Linie der Länder beschreibt.
Wenn wir dann doch zu bundesweiten Fortführungen von Einschränkungen kommen würden, dann wäre natürlich oder würde sich natürlich auch die Frage der wirtschaftlichen Unterstützung wieder auf der Bundesebene stellen.
Heißt übersetzt, die Länder zahlen wohl nichts. Da aber beim Bund im kommenden Jahr die Neuverschuldung auch auf 180 Milliarden Euro steigen dürfte, in dieser Nacht wird der Haushalt 2021 endgültig festgezurrt, findet sich in den gestrigen Beschlüssen eine Idee wieder, die zwischenzeitlich schon gestrichen war. Es geht um die Milliardendefizite der Krankenkassen im nächsten Jahr. Hier soll der Bund nun prüfen, ob eine Steuerfinanzierung möglich wäre. Käme es so, wäre dies ein neuer Soli. Diesmal für die Gesundheit.
Die Corona-Beschlüsse und die Folgen für die Wirtschaft, Theo Gers berichtete. Die verzweifelten Maßnahmen der Politik, die Zahl der Corona-Neuinfektionen einzudämmen, sie haben unter anderem zur Folge, dass viele Verbraucher nicht mehr shoppen, also nicht mehr in den stationären Handel gehen und dass sich viele Menschen beim Kaufen zurückhalten, Geld eher für Notzeiten zur Seite legen, wenn sie denn etwas übrig haben zum Sparen. Das Konsumklima in Deutschland jedenfalls trübt sich weiter ein, wie ein Index zeigt, den die Gesellschaft für Konsumforschung monatlich erhebt. Bianca von der Au berichtet.
Frankfurts größte Einkaufsmeile, die Zeil. Deutlich weniger Menschen als sonst sind unterwegs, zumindest wenn man es mit anderen Jahren vergleicht. Keine rosigen Aussichten für den Einzelhandel, sagt Andreas Scheuerle, Konjunkturexperte von der DekaBank.
Wir haben es im Moment mit einer Situation zu tun, wo in vielen Ländern der Einzelhandel komplett geschlossen ist. Und selbst in Deutschland, wo er eigentlich noch offen ist, wird der Einzelhandel unter den Schließungen der Gastronomie, unter der Absage von Weihnachtsmärkten leiden.
Das fürchtet auch der Handelsverband Deutschland. Die Vorweihnachtszeit dürfte Händlern in den Innenstädten einen schlechteren Umsatz bescheren. Gelegenheitskäufe neben dem Weihnachtsmarktbesuch fallen dieses Jahr weg. Zudem hat sich seit Corona der Trend zum Einkaufen im Internet weiter verstärkt. Jörg Funder, Professor für Unternehmensführung im Handel an der Hochschule Worms, hat sich das veränderte Kaufverhalten während des ersten Lockdowns genauer angeschaut.
In dem Moment, als das Fitnessstudio zu hatte, wurden vermehrt Fahrräder gekauft. Statt Lederschuhen haben die Konsumenten Laufschuhe gekauft und Turnschuhe. Statt in Urlaub zu fahren, haben die Leute sich eine neue Küche gekauft. Also tatsächlich, viele Dinge wurden einfach umgeschichtet in dem Moment. Und dafür hat auch der Onlinehandel gesorgt, nicht ausschließlich, aber tatsächlich war so die Konsumeinbruch in Summe gar nicht so sehr da, wie wir ihn befürchtet haben.
Ein Teil des Konsums hat sich also einfach verlagert. Dennoch dürften die Ausgaben privater Haushalte insgesamt unter dem Vorjahresniveau liegen. Allein im zweiten Quartal ging der Konsum nach Angaben des Statistischen Bundesamts um gut 11% zurück. In normalen Zeiten ist der private Konsum eine wichtige Stütze der deutschen Wirtschaft und macht mehr als die Hälfte des Bruttoinlandsproduktes aus. Wirtschaftsprofessor Funder beobachtet eine weitere Veränderung im Konsumverhalten.
Diese Rabatttage, die kurz vor Weihnachten sind, sind eigentlich in Deutschland auch angekommen. Und wir sehen aber auch, dass insbesondere diese Rabatttage genutzt werden, ohnehin geplante Käufe vorzuziehen. Das heißt, das Weihnachtsgeschäft wird deutlich nach vorne gezogen. Ich würde sogar sagen, dass wir davon ausgehen können, dass in diesem Jahr das noch stärker ist als in den letzten Jahren, dass man die Angst hat, dass möglicherweise, wenn alle online kaufen, das Weihnachtsgeschenk, je später man kauft, auch dann nicht mehr ankommen wird.
In Amerika läutet traditionell der Freitag nach Thanksgiving, der sogenannte Black Friday, das Weihnachtsgeschäft ein mit extremen Rabattangeboten. Hiervon dürften vor allem wieder die Großen profitieren, die schon aus der Corona-Pandemie als Gewinner hervorgegangen sind. Die Online-Handelsplattformen wie Amazon, Zalando und Co.
Bianca von der Au über das Konsumklima, das sich weiter eintrübt. Und wir bleiben beim Thema Konsum und schauen nun noch auf einen kleinen Bereich, eine sehr kleine Branche, die wir aber alle wohl kennen und die weltweit vertreten ist, nämlich die Souvenirläden. Auch die kämpfen ums Überleben, weil fast überall die Touristen fehlen. Nicht nur die Hotels sind leer, sondern eben auch die kleinen Andenkenläden. Das ist in Hamburg der Fall, in Paris oder wie in unserem Beispiel jetzt von Antje Passenheim auch in New York.
Hello, how are you? Welcome to Memories of New York.
Erinnerungen verkauft Alpertutus auf T-Shirts, Tassen, Schnapsgläsern. In seinem Laden am Times Square trägt jedes Stück das Herz, das für Tutus ein Glaubensbekenntnis ist.
I love the New York City. Like absolutely, I feel it my heart.
Ich fühle sie mit meinem Herzen. Meine Stadt liebe ich, wie man ein Kind liebt. Und ich weiß, diese Stadt wird niemals am Boden bleiben. Unmöglich.
Every being down, impossible.
Tutus dreht ein Bärchen mit New Yorker Herz in seinen Händen. Er blickt über seinen menschenleeren Laden und lächelt. Dabei ist ihm zum Weinen zumute.
You can cry.
550 Quadratmeter, Körbe und Regale, voll New York, Taxis, Empire State Buildings und Brooklyn-Brücken. Sein Lebenswerk.
The journey started is in almost 35 years ago, I can say approximately.
Die Reise hat vor über 35 Jahren begonnen, sagt Tutus stolz. Und normalerweise läuft sie gut. Der blinkende Times Square spült die Touristen zwischen seine Hoodies, Teddys, Mauspads. Keiner will die Stadt ohne eine Erinnerung verlassen oder ein Mitbringsel. Doch der Broadway schweigt. Der Times Square ist leer, die Touristen fort. I love New York. Ein einziges T-Shirt mit diesem Aufdruck hat Tutus diese Woche erst verkauft.
But thank God I work hard.
Aber Gott sei Dank arbeite er hart. 7 Tage die Woche, 15-16 Stunden am Tag.
And 7 days, 15-16 hours a day.
Trotzdem wird es immer schwerer, die $70,000 Miete im Monat aufzubringen.
Some kind of thing is a little heartbreaking, but thank God we did it.
Bis jetzt hat Tutus es geschafft. Er kämpft, wie hunderte andere Souvenirhändler in der Stadt. Ohne Besucher geht gar nichts. Knapp 23 Millionen Menschen schafften es dieses Jahr rund um Corona-Lockdown und Einreisebeschränkungen in die Metropole. Im Vorjahr waren es 3-mal so viele. Nach einer Stunde betritt eine Frau Tutus Laden. Natalie Ritter dreht einen Ständer mit verblassten Postkarten. Sie zeigen ein New York, das es gerade nicht gibt.
I'm just buying some cards for my brother and my friend for their birthday.
Ich kaufe hier ein paar Geburtstagskarten. Jetzt müssten die New Yorker ihre Läden unterstützen, wo es nur geht.
So actually, I've been doing that a lot.
Ich mache das jetzt oft. Ich werde auch Weihnachtskarten kaufen. Mache ich sonst nicht. Auch er habe großes Mitgefühl mit den Souvenirhändlern, sagt Christopher Haywood von der städtischen Tourismusagentur. Sie hängen komplett an den Touristen und solange die nicht wiederkommen, werden sie leiden. Und das wird dauern, so die Prognosen der Agentur New York City and Company. Mindestens bis 2023, bis alle Inlandsbesucher wiederkommen und bis zu 2 Jahre länger, bis sich auch der Auslandstourismus erholt. Doch Alper Tutus vertraut darauf. Er liebt Touristen und er liebt New York.
Now I'm the one of the believers.
Ich bin ein positiver Denker und ich denke, New York City und Touristen, das ist für die Ewigkeit.
Forever. 100%.
100%.
Souvenirläden kämpfen ums Überleben. Antje Passenheim mit dem Beispiel New York. Die Deutsche Bahn hat heute am Nachmittag über ihren Weihnachtsfahrplan informiert, was sie tut, damit Familien über die Feiertage möglichst gesund zusammenfinden. Das fasst Johannes Frevel zusammen.
Mehr Abstand soll für geringere Infektionsrisiken sorgen. Die Deutsche Bahn folgt den Bund-Länder-Beschlüssen zur Pandemieprävention und bietet ab morgen deutlich weniger reservierbare Plätze in ihren Fernzügen an. Bis auf Weiteres können nur noch Fensterplätze reserviert werden. In 6er-Abteilen und Sitzgruppen mit Tisch kann nur noch ein Fensterplatz und der diagonal gegenüberliegende Gangplatz gebucht werden. Das schafft noch mehr Platz auch für andere Passagiere, denn einerseits können Züge auch ohne Reservierung genutzt werden. Zudem können Familien natürlich auch weiterhin auf benachbarten Sitzen gemeinsam reisen. Bisher ist zwar noch kein Fall einer Corona-Ansteckung in einem Zug nachgewiesen worden, aber die Bahn will auf Nummer sicher gehen. Derzeit bleiben im Schnitt 75-80% der Sitze leer. Dennoch will die Deutsche Bahn vor Weihnachten mehr Züge, darunter einige nagelneue ICE-4, zusätzlich einsetzen. Wegen der geringen Auslastung steht das Unternehmen vor Milliardenverlusten, die zum Teil aus der Bundeskasse ausgeglichen werden.
Johannes Frevel über den Weihnachtsfahrplan der Deutschen Bahn. Mitgliederversammlung war heute bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände angesagt. Immerhin einer der einflussreichsten Lobbyverbände der deutschen Wirtschaft. Ein Tagesordnungspunkt war dabei die Wahl eines neuen Präsidenten. Nicht unwichtig, denn Personen stehen oft ja auch für Programme und Ausrichtungen einer Interessenvertretung. Gewählt wurde, wie vorher schon abgesprochen, Rainer Dulger und der Name ist in der deutschen Wirtschaft wohl bekannt. Mehr dazu aus unserem Hauptstadtstudio von Katharina Hamberger.
Gleich zu Beginn ruckelt es ein bisschen zwischen dem neuen BDA-Präsidenten Rainer Dulger und der Bundeskanzlerin. Aber nur technisch.
Guten Tag, Frau Bundeskanzlerin.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke sehr. Können Sie mich hören, Frau Bundeskanzlerin?
Ich kann Sie hören, ich kann Sie sehen. Ist alles perfekt.
Angela Merkel ist eine der Ersten, die dem neuen Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände gratuliert. Rainer Dulger, 56 Jahre alt, löste heute Ingo Kramer an der Spitze der BDA ab. Kramer hätte eigentlich noch bis Herbst 2021 weitermachen können, gibt sein Amt aber vorzeitig, ein Jahr vor der Bundestagswahl, weiter, damit, wie er sagt, einem Nachfolger genügend Zeit bleibe, sich einzuarbeiten und aktiv an der Debatte über Schwerpunkte der neuen Legislaturperiode mitzuwirken. Sein jetziger Nachfolger, der promovierte Ingenieur und Geschäftsführer des Heidelberger Dosiertechnikherstellers Prominent, ist kein Neuling. Dulger war bislang schon BDA-Vize, außerdem seit 2012 Gesamtmetallpräsident. Nun folgt er auf Kramer, dem die Bundeskanzlerin heute in ihrer Rede nochmal ausführlich dankte.
Sie sind ein Mann der klaren Worte, der sich zugleich auch auf Zwischentöne versteht. Und damit waren Sie immer ein überaus geschätzter Gesprächspartner, nicht nur für mich und die Bundesregierung, sondern auch für die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitnehmerseite.
Dabei ruckelte es auch zwischen Kramer und Merkel zu Beginn, und zwar nicht nur technisch. Bestellen Sie bitte nichts, was Sie nicht bezahlen können, hatte Kramer Merkel direkt am Anfang seiner Amtszeit geraten. Die konterte, Kramer gebe sich für einen Amtsneuling doch sehr selbstbewusst. Daran erinnerte auch Kramer selbst heute.
Ich sag mal, nach einem munteren Auftakt, den wir gemeinsam hatten, an den ich mich mit manchem Schmunzeln noch erinnere, viele andere wohl auch, aber da hat sich ja ein Vertrauen entwickelt, auf dessen Basis man dann auch, ich sag mal, schwierige Themen gemeinsam von verschiedenen Seiten gemeinsam auch beleuchten kann.
Nun bittet er, dieses Vertrauen auch Dulger entgegenzubringen. Dieser schlägt auch erst einmal milde Töne in Richtung Bundesregierung an.
Wir haben in den letzten Monaten in unserem Land eine ganze Menge richtig gemacht. Da reicht schon ein Blick auf die nackten Zahlen und das sogar im weltweiten Vergleich. Ich glaube, darauf können wir zu Recht stolz sein und Sie tragen einen großen Anteil daran, Frau Bundeskanzlerin.
Man reiche der Bundesregierung die Hand für einen konstruktiven Austausch, entschieden in der Sache, aber immer fair im Umgang, betonte Dulger. Die Frage ist aber, wird es bei solch milden Tönen bleiben? Denn Dulger ist auch bekannt für deutliche Worte. So nannte er 2019 Peter Altmaier den schwächsten Minister im Kabinett. Im Schauspiel würde man von einer Fehlbesetzung sprechen, so Dulger damals über den Wirtschaftsminister. Die Bundeskanzlerin formuliert heute auch recht direkt, welche Erwartungen sie an Dulger hat. Erstens sei Kramer nur zu ihr gekommen, wenn es sehr wichtig war. Und zweitens?
Die besten Dinge verhandelt man nicht in der Öffentlichkeit, sondern eigentlich im vertraulichen Gespräch. Und wenn das sozusagen, dass man auch mal schweigen kann und was vertraulich behandeln kann, wenn das uns kennzeichnet, das ist ja auch so eine Tugend, die es heute nicht mehr überall gibt, wenn ich das so sagen darf, dann kann man, glaube ich, schon eine Menge miteinander erreichen. Ich bin jedenfalls dazu bereit.
So Merkel. Auch inhaltliche Schwerpunkte, denen sich der neue BDA-Präsident widmen wird, deuteten sich bei der heutigen Mitgliederversammlung bereits an. Einmal natürlich die Herausforderungen für die Wirtschaft durch Corona. Auch die Entwicklung der Sozialbeiträge oder das von der Bundesregierung geplante Lieferkettengesetz, gegen das sich die Arbeitgeberverbände wehren.
Katharina Hamberger über die Mitgliederversammlung der BDA. Der Deutsche Spendenrat hat sich heute zum Spendenjahr 2020 geäußert, Trends und Prognosen vorgestellt. Der Spendenrat ist der Dachverband der Sammelorganisationen, die sich in die Geschäftsbücher gucken lassen, was sie tun, wohin das Geld fließt und die sich damit abgrenzen wollen von den schwarzen Schafen, die es natürlich auch gibt. 71 Organisationen machen da derzeit mit. Und ihre Bilanz? Mischa Erhardt hat für uns zugehört.
Ob die verheerende Explosion in Beirut oder das Elend von Flüchtlingen im Lager Moria, die Deutschen zeigen sich in diesem Jahr unvermindert spendenfreudig. Von Januar bis September wurden 3,3 Milliarden Euro gespendet. Und in diese Zahl ist nicht einmal eingerechnet, dass viele Menschen in der Krise der Pandemie auch gezielt Einzelhändler wie den Buchladen um die Ecke unterstützt haben, indem sie dort etwa Gutscheine gekauft haben.
Letztendlich haben wir das zweitbeste Spendenergebnis, was jemals aufgezeichnet wurde in dieser Erhebung. Es gibt den Stopp des Rückgangs der Spender. Wir haben neue, jüngere Spender. Das sind alles Dinge, die ich in normalen Jahren bejubelt hätte. Und wenn man das dann noch zusätzlich mit einbezieht, dass Menschen massenweise Gutscheine bei Buchhändlern gekauft haben, dann ist das eine enorme Feststellung, mit der ich niemals gerechnet hätte. Niemals.
So Max Melzer, Geschäftsführer des Deutschen Spendenrats. Die aktuellen Zahlen basieren auf fortlaufenden Umfragen durch die Konsumforscher der GfK in Nürnberg. Befragt werden in diesen Erhebungen 10.000 Privatpersonen ab 10 Jahren. Erbschaften, Unternehmensspenden und Großspenden ab 2.500 Euro gehen nicht in die Statistik ein. Demnach haben in diesem Jahr bis September 15,6 Millionen Menschen im Durchschnitt pro Spende 37 Euro an gemeinnützige Organisationen oder Kirchen gegeben. Das ist der höchste Durchschnittsspendenwert seit Umfragebeginn im Jahr 2005. Von den 3,3 Milliarden Euro flossen 3/4 der Spenden in humanitäre Hilfe. Hier verzeichnete vor allem die Notfall- und Katastrophenhilfe deutliche Steigerungen. Mit den stärksten Anstieg gab es bei Geldhilfen für Flüchtende. Hier stieg das Spendenvolumen um fast 60% auf knapp 300 Millionen Euro. Dabei hat der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe UNHCR in Deutschland, Peter Rutenstroth-Bauer, festgestellt,
dass unsere Spenderinnen und Spender zunächst sehr intensiv informiert werden wollen, was die Situation betrifft, und sie dann in einem zweiten Durchgang sehr bereit sind, auch zu unterstützen und zu helfen.
Allerdings deckten nach den Erfahrungen des UNHCR die Spenden nur rund die Hälfte der benötigten Mittel, sodass Hilfsprojekte in diesem Bereich reduziert oder sogar eingestellt werden mussten. Die wichtigste Spenderinnengruppe jedenfalls ist die Generation 60+. Sie hat den Löwenanteil von 58% in diesem Jahr gespendet. Der wichtigste Spendenmonat des Jahres schließlich steht mit dem Dezember noch bevor. Rund 20% aller Spenden in einem Jahr kommen erfahrungsgemäß in den Tagen vor und um Weihnachten zusammen. Hier rechnet die GfK-Spendenexpertin Bianca Korkoran-Schliemann noch einmal mit hoher Spendenbereitschaft, sodass das Spendenvolumen die 5 Milliarden Marke übersteigen und damit mindestens auf Vorjahresniveau liegen könnte. Allerdings sind Prognosen in Krisenzeiten schwierig, Ausreißer auch nach oben, aber durchaus möglich.
Es hängt sehr viel am Dezember, wie dieser Dezember läuft und wie spendenfreudig wir dann auch sind. Insofern diese Zahlen mit Vorsicht genießen, aber ich denke, auf jeden Fall werden wir positiv abschließen.
Die Spendenexpertin Korporan Schliemann im Beitrag von Mischa Erhardt über das Spendenjahr 2020. Und nun kommen wir noch zum heutigen Geschehen auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Immer wenn ich heute so nebenbei auf die Anzeigetafel schaute, hatte ich zeitweise den Eindruck, da passiert überhaupt nicht sehr viel. Ständig sah ich eine Null bei der DAX-Entwicklung, aber das war, wie gesagt, nebenbei betrachtet. Weiters genauer hat für uns Konrad Busen hingeschaut, den ich jetzt zur Börsenberichterstattung begrüße. War das, Herr Busen, Zufall mit der Null?
Nein, das war kein Zufall. Heute ist in den USA Feiertag, der Thanksgiving Day. Die Börse hat dort zu und hier für uns in Europa bedeutet das sehr viel weniger Börsenumsatz und auch weniger klare Impulse für den Aktienmarkt, sodass der DAX sich heute so gut wie nicht vom Fleck bewegt hat und jetzt kurz vor dem Ende des Handels hier in Frankfurt immerhin etwas über 13.300 Punkten steht, bei genau 13.308. Das ist 0,1% höher als gestern Abend.
Gab es denn mehr Bewegung beim Handel mit Staatsanleihen oder auf dem Devisenmarkt?
Also richtig Bewegung gab es heute bei einer Währung, die eigentlich gar keine richtige offizielle Devise ist. Beim Bitcoin, dessen Preis war in den letzten Wochen massiv gestiegen auf bis zu rund 19.500 Dollar bzw. 16.320 Euro für einen Bitcoin. Heute aber haben es die Spekulanten nicht mehr ausgehalten. Der Kurs ist nur innerhalb dieses Donnerstags um 12% abgerutscht. Der Eurokurs dagegen heute sehr stabil bei rund $1.19 und bereits seit einer Woche jeden Tag unverändert die Umlaufrendite der deutschen Staatsanleihen. Sie ist von der Bundesbank auch heute wieder mit minus 0,58% berechnet worden.
Und was tat sich heute auf dem Rohstoffmarkt, also auch beim Gold?
Ja, die Unze Feingold wird heute Abend bei $1.809,72 gehandelt. Das ist ein Tick billiger als gestern, 48 US-Cent billiger. Und vielleicht noch ein Wort zum Öl. Da ist der Preis ja seit Anfang des Monats deutlich gestiegen. Aber auch das heute mal gestoppt. Brent Nordseeöl kostet pro Fass heute Abend $47,93 und damit 60 US-Cent weniger als gestern.
Dann schauen wir nun noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Wir hatten ja schon darüber berichtet, dass sich die Konsumstimmung weiter verdüstert. Schlägt das auf die Aktien der Unternehmen aus der Konsumbranche durch?
Alles, was mit stationärem Handel zu tun hat, ist heute eher verkauft worden. Zum Beispiel die Aktien von Metro, von Hornbach, auch vom Betreiber von Einkaufszentren Deutsche Euroshop. Dagegen wieder gefragt online. Zum Beispiel die Aktien von Zalando, plus 4%.
Und beim Elektronikhändler Seconomy wird über Personen, über Namen in der Führung gesprochen. Ist ja nicht unwichtig für Unternehmen. Wie nehmen das die Anleger auf?
Also auch die Aktie von Ceconomy ist heute im Minus, aber die Analystenstimmen zum neuen Aufsichtsratschef Thomas Dannenfeld sind nicht so negativ. Er ist ein Manager, der jahrelang bei der Telekom war, gilt als ausgewiesener Experte für die Digitalisierung. Und diese Transformation hin zu mehr Online ist etwas, das Saturn und Mediamarkt gut brauchen können.
Und gab es noch eine weitere spannende kurze Geschichte?
Ja, Extron zum Beispiel, 4,5% die Aktie im Plus. Und das, weil Extron mitmacht bei der Entwicklung von Graphen, einem interessanten Stoff, der von der EU-Kommission jetzt gefördert wird und der vielleicht mal Silizium als Grundstoff für Computerchips ablöst.
Konrad Busen über den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Meine Kollegin Maja Elmenreich begrüßt Sie gleich zur Sendung Kultur heute. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.